Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Das hier ist kein bräsiges Bildungskolleg, sondern eine bunte Sendung über Lernen in Bewegung. Nicht nur körperlich, auch mental, also zwischen den Ohren. Es geht nicht um Vormachen, Nachmachen, Maul halten, sondern um sinnliches Lernen. Mit Emotionen, mit intensivem Erleben. Jeden fünften Mittwoch hier bei LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen im Jubiläumsjahr von LoRa München. Ja, LoRa wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Heute geht es vor allem um Kinder- und Jugendarbeit. Im Mittelpunkt steht dabei die Erlebnispädagogik und die ist zumindest unter diesem Begriff immerhin 10 Jahre älter als LoRa. Bei den Jugendverbänden steht das Erlebnis schon immer hoch im Kurs. So auch bei der Naturfreunde-Jugend, der wir einen Besuch abstatteten. Außerdem waren wir mit Mikrofon und Aufnahmegerät bewaffnet bei einem Fanprojekt, das heißt einer Initiative für jugendliche Fußballfans. Xaver Stich, der in dieser Sendung normalerweise seine Kolumne zum Besten gibt, weilt diesmal in einem etwas längeren Winterurlaub. Nicht zuletzt deshalb haben wir heute Zeit für unsere Veranstaltungshinweise, die Hanna Lieb zusammengestellt hat. Wir starten mit einem Gespräch über Erlebnispädagogik und Outdoor-Trainings. Werner Michel, Professor AD an der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Luxemburg, hatten wir bereits in unserer letzten Sendung zum Thema interviewt. Er ist seit vielen Jahren Experte auf diesem Gebiet und hat eine Reihe von Fachbüchern dazu verfasst. Hier also der zweite Teil des Interviews.
Also wenn man bei Wikipedia reinschaut zum Thema Erlebnispädagogik, dann liest man: Der damalige Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Henning von Ondarza, hätte eine erlebnisorientierte Ausbildung befohlen, ja wirklich, steht hier befohlen, und die sei dann aber wegen der Wiedervereinigung und der Zusammenführung der deutschen Streitkräfte leider verdrängt worden. Also ich bin ja eigentlich ein Fan von Wikipedia, aber was man hier zu Erlebnispädagogik und zu Outdoor-Training liest, das ist ja nahezu unfassbar, unglaublich.
Es ist im Grunde haarsträubend. Es ist haarsträubend. Also dieser vollkommener Quatsch, was du da jetzt vorgelesen hast. Ist nur abstrus. Natürlich wird vieles konstruiert. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit einem Bekannten ein Buch gemacht habe, wo wir gesagt haben, wer könnten die Vordenker sein der Erlebnispädagogik? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht Rousseau und Thoreau. Der Rousseau mit dem Emil und der Thoreau mit Wollen oder das Leben in den Wäldern. Waren wir skeptisch, ob das zutrifft, dann haben wir gesagt, naja, jetzt publizieren wir es mal. Ja. Und dann haben es alle abgeschrieben, also nicht nur Studenten in ihrer Bachelorarbeit, sondern auch Professoren haben es abgeschrieben. Inzwischen steht es auch in Wikipedia drin, ohne dass wir zitiert werden. Sagen wir mal, jetzt glauben wir das auch, dass die beiden die Vordenker sind. Ja, aber wir haben natürlich schon gewisse Argumente gehabt. Was hier steht, ist einfach nur Blödsinn.
Wo steht die Erlebnispädagogik heute? Wäre natürlich dann so eine Frage, so angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen, wenn man sich anschaut, was sich dann medial alles getan hat, wie jetzt Jugendliche eben dann an bestimmten technischen Gerätschaften hängen, was vielleicht vor 30 Jahren, als du da reingestiegen bist jetzt in die Erlebnispädagogik, einfach überhaupt noch nicht im Horizont erkennbar war.
Also erstmal glaube ich, dass sich die Erlebnispädagogik vor Jahren ordentlich festgefahren hatte. Weil es ja immer nur ging um Persönlichkeitsentwicklung oder Teamentwicklung oder Organisationsentwicklung, weil immer auch die gleichen Methoden verwendet worden sind, wie Spinnennetz oder Zauberstab und so Sachen, wo man sich gedacht hat, also eigentlich müsste jetzt jeder junge Mensch schon mal durch ein Spinnennetz durchgeschoben werden.
Spinnennetz, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das, also jetzt ein Netz, das dann so aus Rebschnüren gebildet wird und wo man dann quasi, wo eine Gruppe von der einen Seite auf die andere kommen muss und jedes Loch oder jede Öffnung darf nur einmal benutzt werden, da gibt es ja alle möglichen Varianten. Und der Zauberstab, das ist also eben dann also nur so ein Bambusstecken, der dann irgendwo zu Boden gebracht wird, haben wahrscheinlich auch dann viele schon mal selber als Teilnehmerin, als Teilnehmer erlebt.
Also ich würde sagen, es hat sich ein bisschen totgelaufen meines Erachtens und habe mir gedacht, wie wird es denn weitergehen mit der Erlebnispädagogik? Ich habe jetzt Hoffnung, dass es wieder weitergeht mit Innovationen. Also zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Publikationen, die mit dem schulischen Lernen zu tun haben. Sprachenlernen. Es gibt ein Buch, das heißt Montana Lingua. Das sind 23 Lektionen, wo man Englisch, Deutsch oder Französisch lernen kann. Die draußen basieren und die von einem Team entwickelt worden sind, von Linguisten und von Erlebnispädagogen.
In unserer letzten Sendung haben wir ja über die Draußenschule berichtet, wo also jetzt naturwissenschaftlicher Unterricht, einmal in der Woche, also wo jede Klasse dann einmal die Woche, einen Tag der Woche draußen unterwegs ist und da nicht jetzt etwa nur in Anführungszeichen natursportliche Aktivitäten absolviert, sondern wo die jetzt wirklich dann naturwissenschaftlich unterrichtet werden.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, also ist bekannt den Hörern offensichtlich. Was zum Beispiel ein kleines Buch heißt Mit der Natur rechnen, also Rechenaufgaben, finde ich eigentlich grandios. Und ich glaube, wenn man so das Rechnen beginnen würde, draußen in der Natur, mit wirklich pfiffigen Rechenaufgaben da drin, also jetzt ist das erste Schulalter damit gemeint, dann könnte man vielleicht da was gewinnen für die Mathematik. Da müssen aber die Mathematiker erst drauf kommen, aber es ist eine Innovation, finde ich. Die andere Innovation, was ich finde, ist, dass wir uns inzwischen der Erlebnistherapie zuwenden. Also vermehrt mit Menschen arbeiten, die an Depressionen leiden oder die krank geworden sind. Also mit Multiple Sklerose-Kranken gibt es ein tolles Projekt von der Technischen Universität München, wo sich die jeden Samstag treffen und klettern und auf eine Lebensgemeinschaft daraus geworden ist. Ja. Es gibt die Klinik Wollmarshöhe bei Ravensburg, die mit medikamentenabhängigen Menschen arbeitet, die wirklich einen Hochseilgarten haben und ganz viele erlebnispädagogische Elemente machen. Also das ist auch so ein Trend, den ich sehr, sehr gut finde, mit übergewichtigen jungen Menschen natürlich. Und das ist ein Problem, wird viel gemacht. Mit ADHS-Kindern wird viel gemacht. Also es entwickeln sich ganz neue Zielgruppen und ganz neue Methoden und Möglichkeiten, das auch fachlich einzusetzen. Und das, glaube ich, eröffnet wieder ganz neue Aspekte der Erlebnispädagogik.
Wir haben in unserer Sendung Bewegtes Lernen ja auch schon zum Thema Geocaching und zu Parkour auch Interviews gemacht. Und Geocaching, da geht es ja auch darum, dass man mit GPS unterwegs ist in der Gruppe, wo ein bestimmter Schatz dann gefunden wird, wo man auch zusammenarbeiten kann. Also jetzt in der Navigation beispielsweise. Bei Parkour wird quasi die Stadt mit allen ihren Einrichtungen, ob das Parkbänke sind oder Geländer, genutzt, um da jetzt sportlich, akrobatisch unterwegs zu sein und da jetzt so kleine Kunststücke aufzuführen. Also hier sieht man ja auch dann Innovationen, gut zusammengefasst unter dem Stichwort Citybound, wo man leider jetzt in München nicht so viel findet. Also das ist eigentlich schade.
Also da war mal eine große Euphorie da. Berlin vor allem war eine Einrichtung Citybound da. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Also leider ist es inzwischen ziemlich vergessen worden, Citybound. Ich finde das hochinteressant, Citybound, weil es einfach vor Ort ist sozusagen. Man muss nicht weit wegfahren in die Berge, sondern man kann erlebnisbiologische Aktivitäten in der Stadt machen. Sei es, dass man das Ganze sportlich betreibt, indem man wie in Berlin mit Kanus durch Berlin fahren kann oder von Hochhäusern sich abseilen kann oder auch ganz andere Rollen einnimmt. Ein Freund von mir, der hat in Basel mit schwerkriminellen Jugendlichen zu tun, dem ist es gelungen, dass die Polizei sich bereit erklärt hat, dass die mal eine Streife in der Nacht mitfahren können. Das Ganze von der ganz anderen Seite mal sehen. Ja. Und das, glaube ich, sind große Chancen von Citybound, große Herausforderungen, wo man mal zwei Tage als Obdachloser lebt oder ein paar Tage als behinderter Mensch mal im Rollstuhl erlebt, wo man sich in ganz andere Rollen reinversetzen kann. Großartige Sachen, die aber momentan meines Wissens in Vergessenheit geraten sind, die man wiederentdecken muss.
Körperlichkeit ist ja in weiten Teilen dann irgendwo auch so ein Defizitbereich, wo also, wenn man jetzt Sportlehrer beispielsweise spricht oder Sportlehrerinnen, dann heißt es jetzt beispielsweise rückwärts laufen oder auf einem Bein stehen und balancieren. Das war vor 20, 30 Jahren für die meisten Jugendlichen kein Problem. Und jetzt gibt es also eine wachsende Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die da ihre Schwierigkeiten damit haben.
Kurt Hahn hat er vom Verfall der körperlichen Leistungsfähigkeit gesprochen. Kann man sagen, es war damals eher eine unempirische Aussage. Aber wenn man es jetzt empirisch prüft, ist es so. Es ist so, dass die körperliche Leistungsfähigkeit im Mittelwert stark gesunken ist, dass die Medien heute zum vierten Erzieher geworden sind, neben Schule, Elternhaus und Jugendarbeit. Und von daher spielt die Erlebnispädagogik eine noch wichtigere Rolle als zu Beginn, muss man sagen. Ich habe hier ein paar Daten, die ganz spannend sind. Also zum Beispiel Ritalin, 1993 wurden in Deutschland 34 Kilo verordnet, insgesamt. 2010 1,8 Tonnen. Da sieht man, was los ist. Ja. Ich kenne den Träger Lebenstage ganz gut. Die haben natürlich Schüler, die auch ADHS haben. Es fällt aber da draußen im Wald nicht auf. Ja, die haben keine Schwierigkeiten damit und abends sind die einfach müde, ja, die Leute. Also von daher kann man sagen, es gibt auch, und da gibt es auch empirische Untersuchungen dazu, dass man ADHS deswegen hat, weil die pädagogische Käfighaltung vorangeschritten ist. Der Radius von Kindern ist ja gering geworden. Früher haben wir die Kinder sozusagen zwingen müssen, reinzugehen. Heute muss man sie eher zwingen, rauszugehen, kann man sagen, ja, weil es drin so schön ist, weil man da so viele tolle Medien hat und da hat sich vieles geändert und natürlich ist es alles sehr bedenklich und das ist eine große Aufgabenstellung für die Erlebnispädagogik jetzt, glaube ich, oder auch für die Freizeitpädagogik, jungen Menschen wieder Freude zu vermitteln an der Natur, mit denen mal einfach mal unterwegs zu sein, irgendwo mal im Freien zu schlafen, mal Lagerfeuer zu haben, ganz banale, einfache Dinge sind das eigentlich und das wird aber unterstützt durch viele neue Publikationen, die total spannend sind. Der Andreas Weber ist so ein Kultbiologe, hat ein Buch geschrieben, Mehr Matsch. Gerhard Trommer hat geschrieben, Schön wild. Kindheit und Draußensein wird jetzt wiederentdeckt in der Literatur. Ich hoffe, das wirkt sich irgendwann mal noch mehr auf die Praxis aus. Und es ist eine riesige Aufgabe für die Erlebnispädagogik.
Und weiter geht's in unserer Sendung Bewegtes Lernen bei Radio LoRa. Heute mit Werner Michel zum Thema Erlebnispädagogik und Outdoor-Trainings. Ja, Werner, du sagtest ja gerade, draußen sein ist etwas, was Jugendlichen, Kindern heutzutage abgeht.
Es geht nicht nur Kindern und Jugendlichen ab, es geht auch Erwachsenen ab. Es gibt ja die oberbayerischen Berge, die am Wochenende überflutet sind von Bergwanderern. Aber wenn man in die Geschichte reinschaut, dann ist es schon immer eine Notwendigkeit gewesen, seit der Aufklärung, sage ich mal. Die Entdeckung der Natur, die begann im Grunde unmittelbar nach der Aufklärung, wenn man es genau nimmt. Ja. Und da haben die Menschen die Bedeutung der Natur entdeckt, in der Romantik sowieso. Und einer, der sozusagen die Natur erfunden hat, das ist der Buchtitel eines Buches über den Humboldt, hat mal geschrieben, so wie es für ihn ist, wenn er auf den Berggipfeln steht und die Aussicht hat. Und da hat er gesagt, sieh, diese Aussicht, ja, lindert die tiefen Wunden, die die reine Vernunft geschlagen hat. Ja, also so ganz spannend, wie notwendig er da diese Waage gesehen hat zwischen der reinen Vernunft und auch dem Emotionalen. Ja. Oder ein Autor, den ich auch sehr schätze, Franz Kafka, ganz banal, aber es ist wunderbar, was er schreibt über das Matrosenleben. Man lernt das Matrosenleben nicht durch Übungen in einer Pfütze. Das finde ich hervorragend. Gell. Also wenn man so in die Geschichte schaut, der Literatur, der Philosophiegeschichte, dann merkt man, wie wichtig das Draußensein war. Wenn man noch tiefer schaut, habe ich vor kurzem wieder mal eine neue Übersetzung gelesen von Platon, also vom Gastmahl, das heißt inzwischen heißt es nicht mehr Gastmahl, sondern das Trinkgelage, das ist viel schöner, finde ich. Und da beginnt es mit einem Dialog zwischen Sokrates und Agathon, wo der Sokrates zum Agathon sagt, schön wäre es, Agathon, wenn unser Wissen so beschaffen wäre, dass es bei gegenseitiger Berührung aus dem Volleren in den Leeren von uns flösse. Wie das Wasser in zwei Bechern durch einen Wollfaden aus dem Volleren in den Leeren fließt. Das ist die alte Trichtertheorie des Lernens, die hier schon kritisiert wird. Also der Nürnberger Trichter, der immer noch eigentlich da ist in Hochschulen und so, wird hier vor 2000 Jahren oder na, vor 2500 Jahren, wird es schon kritisiert, kann man sagen. Also wir haben viele Wurzeln, die uns bestätigen, dass wir mit diesem erlebnis- und handlungsorientierten Lernen ganz richtig liegen.
Ja, schönes Stichwort, Lehrerausbildung. Also da ist ja wirklich an den Universitäten, an den Hochschulen relativ wenig passiert. Hat sich da was geändert die letzten 20 Jahre?
Also in der Lehrerausbildung an Universitäten, glaube ich, nur punktuell. Es gibt ein paar Zentren in Nürnberg. Ich kenne den Professor Eberle ganz gut, Thomas Eberle in Nürnberg, der auch ein begeisterter Kletterer ist und Outdoor-Trainer ist. Natürlich fließen dort seine Kompetenzen mit ein, ganz klar, aber es ist nur punktuell, glaube ich. Besser ist es geworden mit der Weiterbildung von Lehrern, das auf jeden Fall. Aber nochmal zurück zu den Hochschulen. Mit Erlebnistage mache ich gemeinsam alle 2 Jahre eine Winteruniversität und eine Sommeruniversität. Bei der Sommeruni sind etwa 120 Studierende da mit ihren Hochschullehrern. Also das ist das Prinzip, das ist so wie die klassische Universität von Wilhelm von Humboldt gedacht, so gemeinsam leben auf eine gewisse Zeit. Da sind dann also 120 Studierende da aus etwa 10 Universitäten und Hochschulen für eine Woche. Es sind sehr engagierte Hochschullehrer und inzwischen kann man sagen, es sind in ganz Deutschland verteilt, gibt es Weiterbildungen an Hochschulen oder Basisqualifikationen an Hochschulen. Da tut sich wahnsinnig viel, finde ich. Und das sind Leute, die inzwischen Bescheid wissen über die Theorie und über die Praxis, über beides. Also die haben auch praktische Erfahrungen. Da hat sich sehr viel getan und da kann man sehr euphorisch sein, weil es inzwischen eine große Community geworden ist. Früher gab es nur 2 Leute in Hamburg und in Lüneburg. Das waren so die Wegbereiter an den deutschen Hochschulen. Inzwischen gibt es 20, 30 Kolleginnen und Kollegen, die ganz hervorragende Arbeit leisten in dem Bereich.
An der Uni in München, also an der LMU, gibt es also jetzt auch so eine Semesterveranstaltung Erlebnispädagogik für die Lehramtsstudierenden, wo dann Praxis mit eine Rolle spielt, wo die Maya Kandler, eine ganz engagierte Dozentin, zusammen mit ihren Studierenden und mit einer externen Expertin dann auch jetzt dieses Thema beackert. An der TU München hatten wir jetzt in unserer letzten Sendung eben erst, dass jetzt dort an dem Lehrstuhl für Gesundheitswissenschaften und Sportwissenschaft jetzt auch die Lehramtsstudierenden dann entsprechende Fortbildungsangebote oder Ausbildungsangebote bekommen. In einer unserer letzten Sendungen haben wir ein Kletterprojekt vorgestellt, wo Jugendliche aus sozialen Brennpunkten eben zusammen klettern. Was spricht denn eigentlich dagegen, dass man mit geflüchteten Jugendlichen dann auch jetzt erlebnispädagogisch arbeitet?
Es spricht gar nichts dagegen. Es gibt ja inzwischen schon eine ganze Latte von Projekten. Wir haben ein ganzes Heft der Fachzeitschrift Erleben und Lernen gefüllt mit Projekten mit geflüchteten Jugendlichen. Da spricht alles dafür, es zu machen. Nur muss man ein bisschen vorsichtig sein damit. Die kommen ja mit traumatischen Erlebnissen und da könnte es schon sein, dass gewisse Traumen am Lagerfeuer wieder aufbrechen. Man muss also sehr, sehr gut nachdenken, was man mit denen macht, glaube ich. Ich kenne auch ein Kletterprojekt in einem Heim in Dormagen, wo ein beseelter Erlebnispädagoge ist, der seit Jahren mit denen klettert. Und da ist auch kritisiert worden, dann könnten die ja auch abhauen aus dem Heim, also geschlossenes Heim. Ne? Worauf dann der Leiter gesagt hat, ja, können die, aber es fällt keiner runter.
In unserem nächsten Beitrag sind wir zu Gast bei einer Jugendleiterschulung der Naturfreunde-Jugend. Als ein Fallbeispiel wird dort Max besprochen, der sich in einer Freizeit, naja, sagen wir mal, originell verhalten hat. Mit von der Partie waren die Jugendleiterinnen und Jugendleiter Julia, Sophia, Lisa, Mario und Michael. Moderiert hat die Schulung Daniel Seidel, der auch zu Beginn das Fallbeispiel Max kommentiert.
Was ich mir aber noch gedacht habe, ist die Sache, dass er von der Gruppe, der gesamten Gruppe schon ausgeschlossen wurde. Das habt ihr auch erwähnt, genau. Allerdings, ich glaube, ihr habt es eher, dass er nicht wirklich reingefunden hat. Und wir haben vorher besprochen, dass das sein kann, in der Gruppe, wenn ein Konflikt herrscht und einer eine andere Meinung hat, dass der einfach ausgeschlossen wird. Dass er eben etwas gesagt hat, was den anderen nicht gepasst hat. Und vor allem, kleine Kinder sind in der Hinsicht echt gemein. Also auch in der Grundschule, wie die Leute, die anders hin gemobbt werden, das ist richtig heftig zum Teil, dass er da einfach ausgeschlossen wurde. Und die einzige Bezugsperson, die er dann hat, ist seine Familie, also in dem Fall seine Schwester. Ich meine, klar, die Älteren, die 13-Jährigen und so weiter, das ist zwar wieder eine andere Gruppe, mit der hat er in dem Sinne jetzt kein großes Problem. Allerdings, da ist es halt, wenn man halt so alt ist, ist es, glaube ich, immer schwer, da ranzutreten. Mit 7, die großen 13-Jährigen, das ist halt schwer, sich da reinzufinden. Und wenn die eigene Gruppe sozusagen der 6- bis 8-Jährigen um den Dreh rum ihn halt ausgeschlossen hat, weil er eine andere Meinung hat, weil er vielleicht ein bisschen anders ist, ist ja egal, vielleicht ist er auch leicht hyperaktiv. Jedenfalls, wenn jemand auch nur ein bisschen anders ist, kleine Kinder merken das sehr schnell. Und dass er da ausgeschlossen wurde. Und die Schwester eben die einzige Möglichkeit ist, dass er irgendwie gar nicht nur Aufmerksamkeit bekommt, sondern auch einen Zeitvertreib hat. Weil immer nur lesen findet er halt langweilig und wenn er die Schwester dann findet, dann denkt er sich, gut, dann mache ich mal was mit meiner Schwester und ärgere sie. Erstens bekomme ich Aufmerksamkeit, zweitens macht es mir halt auch irgendwie Spaß. Und wie man da vorgeht, habt ihr schon richtig gesagt, man sollte einfach vor allem mal mit allen reden. Man kann aber durchaus auch mal mit der Gruppe reden, was überhaupt vorgefallen ist. Wenn ihr nicht mitbekommen habt, dass da ein Konflikt war zwischen Max und der Gruppe, seinen Leuten sozusagen, den Gleichaltrigen, was das überhaupt der Auslöser war. Und dann wären wir wieder bei dem, ja, war das überhaupt ein echter Konflikt? War das nicht vielleicht einfach nur eine leichte Meinungsverschiedenheit, die sich dann hochgeschaukelt hat? Und sowas kann halt die ganze Freizeit belasten. Weil Max hat nicht wirklich viel Spaß. Seine Schwester hat nicht wirklich viel Spaß, wenn er sie die ganze Zeit ärgert. Und die Freundinnen von seiner Schwester haben auch nicht viel Spaß, wenn die ganze Zeit der kleine Bruder halt da ist. So. Es kann auch einfach sein, dass er Heimweh hat. Das ist auch klar. Also wenn man Heimweh hat, dann zieht man sich auch gerne zurück, weil man will ja eigentlich eh nur heim. Das sind diese vielen Facetten. Und das ist, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Man kann nicht sagen, hey, das musst du immer so machen. Manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so.
Es stimmt denn das Klischee, dass man bei euch untertags stundenlang wandert, abends mit Gitarre am Lagerfeuer sitzt und Smartphones natürlich verboten sind?
Also man sitzt gerne am Lagerfeuer, ja. Man wandert auch viel.
Und das Klischee mit den Smartphones, ich würde sagen, es wird uns nicht verboten, aber man hat gar nicht das Bedürfnis eigentlich.
Ja, auf der Sommerfreizeit, sie sind unerwünscht, so. Allerdings geht es uns nicht darum, dass wir sagen, nee, keine Technik. Es ist ein Schmarrn, wenn man auf eine Freizeit mitfährt, um sich in der Ecke zu hocken und zu zocken. Das braucht's nicht. Und es sind viele Leute da, lauter nette Leute, und uns geht es darum, dass man Kontakte hat. Und klar, wir haben gar kein Problem, wenn jemand mal daheim irgendwie anruft, vor allem die Kleineren, oder halt mit einem Freund oder sowas schreibt, ist es nicht schlimm, aber
das ist ja... Der Fokus sollte halt darauf liegen, dass man mit den Leuten, die da sind, Kontakt hat. Wir wollen schon, dass sich die Kinder auch mit der Natur beschäftigen, dass man halt in der Natur Spaß hat, und das macht man dann über Geländespiele oder Nachtwanderungen zum Beispiel. Und da wandert man natürlich schon, aber es soll halt Spaß machen.
Und das ist ja auch mal was anderes, wenn man in der Gruppe am Lagerfeuer sitzt, am Abend den Sternenhimmel beobachtet und dann einer mit der Gitarre spielt, irgendwelche Leute anfangen zu singen, es gibt Stockbrot, Marshmallows, das ist halt schon ziemlich cool. Und das hat man halt jetzt nicht jeden Tag daheim.
Wie viele Jugendgruppen gibt es denn von euch, von den Naturfreunden in München?
Jugendgruppen in dem Sinne ist schwer zu sagen, wir haben halt verschiedene Ortsgruppen und das sind wir im Moment 12?
17 Stück.
Das sind doch ganz viele gegangen, oder? Und nicht alle haben Jugend, das ist immer noch der Schwere dazu.
Okay. Gibt es da einen Schwerpunkt vom Alter her? Sind es eher Kinder oder sind es eher Jugendliche?
Das ist halt ortsgruppenabhängig, würde ich sagen. Also wir sagen, bei uns ist Jugend bis 25 bei den Naturfreunden. Und so ab 14, glaube ich, davor ist es Kinder, oder?
Was macht die Naturfreunde Jugend so an Aktivitäten?
Vieles.
Okay, also dann sag dir mal, was es alles ist.
Einerseits ist der sportliche Aspekt da. Zum Beispiel jetzt Ostern und Herbst fahren wir immer nach Arco eine Woche zum Klettern. Und dann haben wir jedes Jahr unsere Sommerfreizeit in der ersten Woche der Sommerferien. Und da waren auch alle, die hier sitzen, schon mal dabei. Und ich denke mal, die meisten fahren auch als Team mit nächstes Jahr. Und dann halt immer noch so Tagesveranstaltungen. Zum Beispiel haben wir immer ein Sommerfest. Und am 1. Mai immer, das ist beides im Bootshaus, haben wir halt eine große Feier. Das sind so die meisten Sachen, die wirklich die Naturfreunde Jugend macht. Die Ortsgruppen machen untereinander ganz viel Verschiedenes.
Bootshaus, das ist ja so jetzt an der Isar, glaube ich. Ich bin da mit dem Fahrrad immer mal vorbeigefahren. Mhm. Wo ist das nochmal genau?
Das ist beim Zoo in der Nähe.
Okay.
Also Thalkirchen, wo die ganzen Ruder...
Würde sich ja anbieten, dort auch irgendwie zu paddeln oder irgendwie.
Genau, wir haben auch eine Ortsgruppe, die Ortsgruppe Wassersport, die paddeln auch ziemlich aktiv. Ich glaube, einmal die Woche treffen die sich immer und sind auf dem Wasser, machen viele Kurse. Also die sind ein bisschen hinterm Bootshaus.
Insofern, Natursport ist dann schon irgendwie ein Schwerpunkt auch.
Ja, also es gibt diese großen, einerseits Naturschutz, dann den Sport, vor allem in der Natur, und dann noch gibt es auch im Prinzip eine Ortsgruppe, das ist die Ortsgruppe Süd, die sind politisch sehr aktiv.
Okay, politisch aktiv, was heißt das konkret?
Vor allem auf Demos, so diese München ist bunt und so weiter, sind häufig welche von uns. Oder auch gegen CETA und sowas, also Richtung Naturschutz und in dem Sinne, ja.
Also sozialdemokratisch?
Genau, ja.
Wir sind ja hier bei der Jugendleiterschulung. Was macht ihr hier jetzt in der Jugendleiterschulung? Was sind so die Schwerpunkte jetzt da in eurem Programm, das ja gestern schon angefangen hat?
Am Freitag angefangen hat.
Okay. Also ich habe eben gelesen hier Juleika. Mit dem Wort konnte ich erstmal nichts anfangen.
Das steht für die Jugendleiterkarte. Das ist vom KJR, also Kreisjugendring München. Und das ist eigentlich gar nicht wirklich was von den Naturfreunden. Wir haben halt mal ausgemacht, dass wir selber schulen dürfen und eben halt diese Ausbildung gestalten, dass das Ganze passt. Und im Prinzip ist das eigentlich vom KJR eine Vorgabe, was man da auch behandelt, auch von der Zeit her, wie viel.
Ja.
Und an diese Vorgaben halten wir uns eben und machen dann unsere eigene Schulung für unsere eigenen Leute. Und was halt natürlich die Sachen, die sich jetzt allgemein sind, wie was wir heute hatten, Kommunikation, Konfliktlösung, sowas, dann auch was ein Jugendleiter ausmacht. Mhm. Allerdings haben wir halt dann auch die verbandsspezifischen Sachen, also Struktur der Naturfreunde, Geschichte der Naturfreunde und auch Vereinsrecht, sowas. Mhm. Aber die ehemaligen Werte, die sind eigentlich immer noch gleich, weil das war damals schon, dass man den ärmeren Leuten, vor allem den Arbeitern, Kindern, es ermöglichen wollte, Freizeit zu haben. Schöne Freizeit, irgendwo hinzufahren. Und wir haben immer noch extrem günstige Preise. Also wenn man das vergleicht mit anderen Freizeiten von der Stadt München zum Beispiel, weil es uns geht, darum geht, diesen Wert, den wir eben haben, auch beizubehalten, dass wirklich jeder mitfahren kann. Und wenn jemand Probleme hat mit der Finanzierung, dann helfen wir ihm auch gerne. Also wir haben große Fördermittel, die dafür ausgelegt sind, wirklich es jedem zu ermöglichen, mitzufahren, bei allen Veranstaltungen. Okay. Also das ist der meiner Meinung nach wichtigste Wert, den die Natur von der Jugend hat, und den haben wir nach wie vor.
Ja, vielleicht könnt ihr mal so einen typischen Tag in so einer Sommerfreizeit Revue passieren lassen. Wie schaut dieser Tag aus, so vom Morgen weg?
Also wir fangen um 7:30 meistens an mit dem Teamerfrühstück. Das heißt, alle Betreuer, dass wir uns halt schon mal eine halbe Stunde vor den Teilnehmern zusammenhocken, den Tag besprechen können.
Als Teilnehmer wird man mehr oder weniger sanft geweckt.
Ja, also um 8:30 wecken wir.
Und dann gibt es für die Teilnehmer eben auch Frühstück.
Ja, danach gibt es meistens halt verschiedene Workshops. Also da werden ganz viele verschiedene Sachen angeboten. Also vom Basteln bis Malen, keine Ahnung.
Sportliche
Sachen, genau.
Oder was vorbereiten, zum Beispiel ein Theaterstück. Die Sommerfreizeit hat auch jedes Jahr ein Thema. Also ein Rahmenthema. Letztes Jahr war es Asien, dieses Jahr sind es die Wikinger. Und alles wird eben so ein bisschen darauf angepasst, dass man eben auch wirklich bei dem, was man tut, was drüber lernt.
Okay,
das ist klar. Also
zwischendurch wird auch immer wieder getanzt.
Das ist unser berühmter Clubtanz. Wir haben ein bestimmtes Lied und wenn das anfängt, dann treffen sich alle an einem Ort und dann haben wir eben einen Tanz, den alle gemeinsam tanzen.
Vormittags oder mittags? Oder?
Egal. Also das wissen sie nicht. Das heißt, wir spielen das Lied dann einmal sehr laut, also dass man es überall am Gelände hören kann, ab, und dann hat man das halt so diese 4 Minuten, bis das Lied aus ist, und dann treffen sich halt eben alle und dann tanzt man es noch einmal gemeinsam mit dem Tanz. Das hat natürlich den Vorteil, dass man möglichst schnell alle zusammenrufen kann. Und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Also wir hatten dann auch schon mal jemanden, der war halt gerade unter der Dusche und ist dann mit dem Handtuch vorbeigekommen und hat halt dann mitgetanzt. So. Das ist dann auch immer ganz lustig. Manchmal benutzen wir das zum Wecken. Das ist dann immer gemein und das gefällt auch denen, die dadurch wirklich geweckt werden und noch nicht wach waren, überhaupt nicht. Und manchmal halt dann vor allem zum Mittagessen. Also vor Mittagessen machen wir das eigentlich immer und auch vorm Abendessen, weil dann kann man nochmal alle herrufen zum Essen.
Und mittags kommt dann der Caterer und bringt dann Leberkäse.
Nee, wir machen unser Essen selber und frisch.
Das war jetzt auch nur eine Provokation.
Nee, wir achten da sehr drauf. Also wir machen keine Fertiggerichte. Wir kochen eben täglich frisch. Das ist uns sehr wichtig. 2 warme Mahlzeiten, also Suppe mittags meistens oder halt irgendwas Kleines und abends dann.
Was Gescheites.
Genau, was Gescheites. Richtig.
Und die Altersspanne, die geht da richtig weit auseinander, von Kindern bis zu Jugendlichen? Also die dann schon.
Also wir sind jetzt bei 6 bis 17.
Mhm. Ja. Das geht auch dann so, also so heterogen zusammengesetzt?
Ja, das geht schon. Also klar, ich meine, es ist dann selten, dass die 6-Jährigen und die 17-Jährigen miteinander spielen, aber
man akzeptiert sich.
Genau, man akzeptiert sich und man hilft auch gegenseitig. Und also vor allem die 6-Jährigen werden dann von den so 16-jährigen Mädchen schon irgendwie, kann man sagen, verhätschelt so.
Bemuttert.
Ja, bemuttert, nennen wir es mal so. Also durch die Gegend getragen und so weiter. Also ist einfach ein gutes Gruppenklima.
Okay. Die Soziologen, die sprechen ja von so einer gewissen Organisationsmüdigkeit. Wie ist das bei euch? Habt ihr Nachwuchsprobleme oder bekommt ihr immer wieder auch Kinder und Jugendliche, die jetzt neu hinzukommen, und das Ganze funktioniert dann auch im Sinne von Wachstum oder zumindest im Sinne von wir halten unseren Standard, wir halten unser Level.
Also als Jugendleiter wirklich mit Juleika-Karten und so weiter, die als Betreuer aktiv mitfahren, kommen immer neue dazu. Also in der Jugendleitung Also die das Ganze veranstalten, haben wir ein riesiges Nachwuchsproblem. Ich bin der Jüngste mit 19, dann 26, glaube ich, ist die Chrissy. Und dann sind halt alle mit Kindern.
Und wie ist es bei den Kindern und Jugendlichen, wie ist da der Zulauf?
Da kommen immer neue dazu. Ja? Genau, ja. Mhm. Also Mitglieder, die halt dann wieder reinwachsen. Es fängt damit an, dass irgendwelche zum ersten Mal mitfahren. Und dann macht es denen halt viel Spaß und dann kommen die Freunde davon mit. Meistens gefällt es ihnen auch und dann kommen halt immer mehr davon.
Der dritte Beitrag unserer Sendung Bewegtes Lernen bei Lora München führt uns in den Olympiapark. Die Münchner Arbeiterwohlfahrt betreibt dort das Fanprojekt Lernen mit Kick. Schulklassen erleben in außergewöhnlicher Atmosphäre einen Schultag der besonderen Art. So steht es zumindest im Projektflyer. Wir waren vor Ort und sprachen ausführlich mit dem Projektverantwortlichen Sebastian Drescher.
Ich stehe jetzt hier vor dem Olympiastadion. Es schaut ja alles so ein bisschen nach 60er Jahre aus. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zu Lernen mit Kick, diesem Fanprojekt. Vision Area Kreativwerkstatt. Ja. Doch in diesem Jahrhundert angekommen. So, jetzt sind wir aus den Katakomben rausgetreten und sind also jetzt so in den Mittelbereich, wo dann schon die Fans früher unterwegs waren. Aber das ist ja jetzt letztlich vorbei mit Fußball hier im Stadion.
Ach, da hoch sind sie. Ja, da müssen wir jetzt auch hoch.
Okay, gut.
Das ist unsere Herausforderung.
Gut, wir sind jetzt gleich ein bisschen außer Atem, weil wir jetzt hier die Tribünen hochgehen. Der Basti und ich. Basti, erzähl mal ein bisschen was jetzt heute Vormittag bei euch gelaufen ist. Es war ja nicht so ein klassisches Fanprojekt, sondern es war eher eine Schulklasse, die da war.
Genau, es ist unsere Aufgabe bei dem Lernen mit Kick-Projekt ist es, dass wir Schulklassen einladen, ihnen ein anderes Setting verpassen. Die Faszination um den Fußball, um das Stadion nutzen, um mal einen Schultag anders zu gestalten und die weichen Themen, wie man es so schön nennt, bespielen. Sprich, man redet über Rechtsextremismus, über Suchtproblematiken, über Gewalt oder halt auch über die Sexualität. Das wird am Nachmittag sein. Heute früh haben wir über Rechtsextremismus gesprochen. Und ja, jetzt sind wir, wie gerade gehört, schon auf dem Weg die Treppen hinauf. Jetzt müssen wir mal kurz Pause machen, sonst sind wir sehr außer Atem. Genau, und die Jugendlichen haben anderthalb Stunden mit einem Referenten der Pastinaken über Rechtsextremismus und Auftreten von Rechten und Parolen gesprochen. Genau.
Was war das für eine Schulklasse?
Das ist eine Gymnasialklasse, 9. Klasse. So läuft das jetzt mittlerweile schon, weil es schon 2 Jahre läuft, das Projekt. Dass Lehrerinnen und Lehrer oder Schulsozialarbeiterinnen oder Schulsozialarbeiter immer wieder kommen, immer wieder anfragen. Das Projekt ist ausgebucht und ja, läuft.
Ist es jetzt auch eine spezielle Anforderung von der Schulklasse, dass irgendwelche Vorkommnisse jetzt vonstatten gegangen sind? Oder ist es jetzt einfach eine freie Anmeldung von der Schule?
Meist sind die Anmeldungen frei, weil die Themen natürlich alle immer irgendwie betreffen. Wir machen es vorrangig für Mittelschulen eigentlich, weil da der Bedarf natürlich viel höher ist, Gelder auch nicht so da sind für außerschulische Projekte. Und dadurch, dass wir kostenlos sind, nutzen die das natürlich. Und die haben auch, wenn man es so nennen möchte, eher die Problemlagen. Zeigt sich heute wieder, dass es dann doch nicht ganz so ist, sondern auch Gymnasialklassen Problemlagen haben, wo mal ein Spruch fällt, der vielleicht rassistisch oder rechtsextrem belegt ist. Junge Menschen, unbedarft, nicht drüber nachgedacht, nicht reflektiert, was man da eigentlich sagt, wahrscheinlich irgendwo aufgeschnappt. Lehrerin ist fit genug, um da zu sagen, im Moment, da gibt es ein Projekt, da können wir hingehen. Und hat sich deshalb angemeldet, genau. Also es gibt schon Bedarfe.
Läuft das Ganze dann so als Vortrag ab am Vormittag oder gibt es da auch interaktive Phasen?
Gruppenarbeiten, also Methodenkoffer hat eigentlich jeder dabei, der Referenten. Und es werden verschiedene Methoden angewandt. Dann wird auch ganz klassisch mit Stift und Zettel gearbeitet und auch Bewegungseinheiten finden statt. Und genau, es ist alles interaktiv, das soll es sein, weil die Schüler sitzen in der Schule 6, 7, 8 Stunden und werden eigentlich nur berieselt. Hier sollen sie bitte was machen, weil dann bleibt auch eher was hängen. Genau. Wir sind auch noch am Überlegen, wie man noch mehr machen kann. Der Rasen ist auch erst seit neuestem wieder drin im Stadion. Momentan noch Umbauarbeiten. Ich hoffe, sobald die Umbauarbeiten vorbei sind, dass wir auch wieder auf den Rasen können. Und das ist natürlich auch der Anreiz dann auch für die Mädchen, weil leider Gottes immer noch das Klischee, Jungs, Fußball, Mädchen, eher kein Bock auf Fußball. Hat sich hier auch schon des Öfteren widerlegt. Wir hatten auch schon eine Mädel, die hat die Torwand, die wir auch da unten gerade sehen auf dem Rasen, die hat alle Jungs abgezogen. Er hat, glaube ich, 4-mal getroffen bei 6 Schüssen. Die war auch eine gute Fußballerin, muss man auch sagen. Und genau das wollen wir integrieren. Ich überlege auch gerade noch eine kleine Spieleinheit einzubauen. Es ist halt immer wetterabhängig, auch hier im Stadion. Also es ist halt nicht die Allianz Arena, die fast komplett geschlossen ist. Es ist halt das schöne alte ehrwürdige Olympiastadion und da fehlt halt ein Teil des Daches. Ja.
So, jetzt haben wir die beiden Betreuer oder einen, den Klassenleiter und eine Sozialpädagogin noch hier am Mikrofon, die den Vormittag auch mitbekommen haben. Wie war es denn so? Also wie waren jetzt so die Erfahrungen? Wie kann man das Ganze bilanzieren?
Also bis jetzt ganz gut. Wir waren noch mal eine halbe Stunde nicht dabei, damit die Kinder dann offen reden können ohne uns und sich, sag ich mal, auch öffnen können. Vielleicht Sachen, die Lehrer und Sozialpädagoge nicht unbedingt wissen sollen, aber wir sind bis jetzt sehr positiv.
Die Schulleiterin fand es von Anfang an gut, hat uns da auch in die Richtung, soll ich sagen, nicht gedrängt, aber hat uns darauf hingewiesen, dass wir das machen können. Und wir fanden es beide ganz super und sind auch gerne gefolgt. Prinzipiell möchten wir uns bedanken bei dem Team Lernen mit Kick. Die haben das sehr abwechslungsreich gestaltet und sind, glaube ich, auch, was uns Lehrer nicht immer so gelingt, glaube ich, auch noch sehr schön auf Augenhöhe gegangen mit den Schülern. Und ich fand das wahnsinnig toll, wie detailliert die das vorbereitet haben und rübergebracht haben. Also nochmal herzliches Dank von unserer Seite. Ganz toll, wirklich.
Basti, ihr arbeitet ja auf der einen Seite mit Schulklassen, auf der anderen Seite eben mit Fans. Fans von 60, von Bayern. Genau. Wie geht diese Arbeit? Wie geht ihr da vor?
Also zum einen, das auf einen Satz runterbrechen geht nicht. Es gibt mittlerweile Fanprojekte, die sind weit über 30 Jahre alt. Unterschiedliche Modelle, kommt aus der klassischen Streetwork, sozialen Arbeit. Früher war es halt mit Fußballrockern, wie es so schön heißt. So fing das auch hier in München an. Die Streetworker haben sich damals gedacht, ja, wie kommen wir denn bitte an die Fußballfans ran? Die Fußballrocker, die Hools in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre und haben sich dann quasi so genähert, dass sie Leute aus der Fanszene angesprochen haben, ob sie als Helfer, klassische Helfertätigkeit und dadurch den Zugang zu den Fanszenen bekommen. Heutzutage sind Fanprojekte etabliert, auch im nationalen Konzept Sicherheit und Sport. Das wurde in den 90er Jahren aufgelegt, 2012 überarbeitet, ist verankert, dass Fanprojekte an jedem größeren Standort, wo eine Fanszene, eine aktive Fanszene, also Ultras in dem Fall, vorhanden sind, dass die quasi mit denen zusammenarbeiten. Und wir arbeiten mit denen so weit zusammen, dass wir offene Angebote schaffen, dass es alles auf einer freiwilligen Basis ist, was ja das Streetwork soziale Arbeit halt auch ausmacht. Es ist kein Zwangskontext. Wir helfen ihnen auch bei Stadionverbotsverfahren, also falls irgendwas passiert in und um das Stadion, fällt ja meist auch das Stadionverbot. Und da helfen wir. Wir helfen aber auch, wenn jemand kommt und schulische Probleme hat oder wenn jemand irgendwie ein Problem mit irgendwelchen Drogengeschichten etc. pp. hat, sind wir auch so gut in der Stadt vernetzt, dass wir auch da vermitteln können, falls es über unsere eigentlichen Kompetenzen hinausgeht. Also wir sind schon auch durch Fortbildung etc. fit genug in vielerlei Hinsicht, aber es gibt natürlich auch Sachen, wo wir einfach sagen, hey, da kommen wir jetzt nicht weiter. Da gibt es Experten und Expertinnen, da geht ihr jetzt bitte hin, genau. Ansonsten ist es klassisch, wir fahren mit zu den Spielen. Die roten Kollegen fliegen dann halt auch mal mit nach Madrid oder jetzt nach Istanbul. Die blauen, meine Kollegen quasi, meine direkten Kollegen im Team, wir fahren halt nach Dorfen, Seligenporten und nach Passau halt. Ne? Also die große, weite Pampa der bayerischen Regionalliga, ja. Aber das wird sich ja ändern.
Zwischenfrage, gibt es was mit Bewegung auch?
Wir bewegen uns permanent. Gestern Abend habe ich mich bewegt mit meiner Klientel. Meinen Ultras möchte ich es jetzt mal nicht nennen, sind nicht meine Ultras, aber genau, die spielen mit mir Fußball zum Beispiel. Und wir haben auch ein Angebot als Fanprojekt, wir gehen raften auf der Isar. Wir bieten aber auch Bewegung und Lernen aus der Geschichte. Zum Beispiel haben wir eine Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Dort werden fußballbasierte Führungen von Kollegen und Kolleginnen durchgeführt. Die kann jeder buchen, der irgendwie was mit uns zu tun hat. Also auch aus anderen Standorten oder direkt aus München. Genau. Das ist, also Bewegung ist eigentlich permanent. Wir sind dauernd in Bewegung.
Okay. Ja. Dann vielen Dank, Basti.
Bitte, bitte.
Und,
sehr gerne.
Viel Spaß.
Und hier unsere Veranstaltungshinweise. Auf Spurensuche im Nymphenburger Schlosspark. Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren können sich am Samstag, den 3. Februar von 13 bis 15 Uhr auf die Suche begeben und erfahren, wie Tiere den Winter überstehen. Denn auch wenn sich manche Tiere nicht live blicken lassen, gibt es dennoch viele verräterische Spuren zu entdecken. Und die Wintervögel sind in der kahlen Jahreszeit auch viel besser zu sehen. Wer zudem Bäume und Sträucher ohne Blätter bestimmen lernen möchte, ist bei dieser Nachmittagstour genau richtig. Die Teilnahme kostet 4 € für Kinder und 8 € für Erwachsene. Die Anmeldung erfolgt über die VHS München. Breakdance für Jugendliche. Das offene Programm im Gasteig lädt alle 12- bis 16-Jährigen ein, Breakdance selbst auszuprobieren. Entstanden ist Breakdance in den 1970er Jahren als Teil der Hip-Hop-Bewegung. B-Girls und B-Boys tanzten, um sich Respekt zu verdienen und auf gewaltfreie Art Konflikte beizulegen. Auch heute treten auf der ganzen Welt Crews in Battles gegeneinander an. Es zählen Kreativität, Musikalität und Fairness, denn Breaking ist nicht nur ein Tanzstil, sondern eine Lebenseinstellung. Von Dienstag, den 13. bis Donnerstag, den 15. Februar, können interessierte Jugendliche jeweils von 14 bis 16.30 Uhr im Gasteig Breakdance Basics ausprobieren. Tänzerische Vorkenntnisse und eine Anmeldung sind nicht erforderlich. Bitte saubere Hallenturnschuhe und Trainingskleidung mitbringen. Ferienfreizeiten in den Faschingsferien. Das Sozialreferat bietet vom 11. bis 16. Februar ein umfangreiches Reiseprogramm für die Münchner Kindl. Für 6- bis 9-Jährige geht es auf einen Bauernhof nach Schabing im Chiemgau. Hier können die Kinder Tiere und Natur hautnah erleben und sich mit und ohne Schnee nach Herzenslust austoben. 7- bis 11-jährige Pferdeliebhaber und Pferdeliebhaberinnen können auf dem Pferdehof Latera inmitten des Naturparks Westliche Wälder ereignisreiche Ferien verbringen. Eine Faschingsfreizeit in der Villa Kunterbund lockt 8- bis 12-Jährige in den Bayerischen Wald und für 9- bis 13-Jährige bietet die Alte Mühle in Bruck eine Ferienwoche mit Pferden, Natur und künstlerischer Betätigung in der Kinderwerkstatt. Die Freizeiten kosten zwischen 110 und 140 Euro und Ermäßigungen sind möglich. Info und Anmeldung über das Stadtjugendamt. Wochenendentspannung für Erwachsene. Gerade in der heutigen hektischen Zeit ist es wichtig, immer wieder zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen. Denn durch unsere sehr informationsgeladene Umwelt ist das Bewusstsein zu einem großen Teil nach außen gerichtet. Das Seminar Entspannt ins Wochenende findet am Samstag, den 17. Februar von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Einstein 28 statt und richtet sich an alle, die sich nach einer ereignisreichen Woche eine Auszeit gönnen wollen. Sie lernen unterschiedliche Methoden der Entspannung kennen, zum Beispiel Elemente des autogenen Trainings und der progressiven Muskelentspannung und nehmen durch gezielte Entspannungsübungen den eigenen Körper und Geist wieder bewusster wahr. Der Entspannungstag kostet 38 Euro und wird von der VHS München angeboten. Neues Programm der FABI München. Im Februar beginnen die neuen Kurse der Paritätischen Familienbildungsstätte. An 5 Standorten in München wird ein vielfältiges Programm für werdende und frisch gebackene Eltern und deren Kinder angeboten. Für Eltern mit Kindern ab 2 Jahren geht es zum Beispiel am Sonntag, den 25. Februar, auf Zauberwaldtour. Hierbei können Groß und Klein den Wald entdecken, über Baumstämme hüpfen und unter Wurzeln in Gestrüpp und Bäumen nach Tierspuren suchen. So kann der Wald auf vielfältige und spielerische Weise entdeckt werden. Ein Naturkunstprojekt wird den Wald zudem verzaubern. Treffpunkt der Naturentdeckung ist Gerstecker Ecke Naue Straße. Die Teilnahme kostet 13,20 Euro. Anmeldung und weitere Infos über fabi-münchen.de. Feel Free. Vom 21. bis 25. Februar findet die Freizeit- und Reisemesse Free auf dem Münchner Messegelände statt. Neben zahlreichen Ausstellungen aus den Bereichen Caravaning und Camping, Reisen, Kreuzfahrt und Schiffsreisen, Wassersport, Outdoor, Fahrrad, Gesundheit und Wellness findet ein umfangreiches Bühnenprogramm statt. Der Freitag steht unter dem Motto Neues Lernen in der Freizeit. Aussteller und Bühnenprogramm setzen an diesem Tag einen besonderen Schwerpunkt. Das Tagesticket kostet 11,50 Euro für Einzelpersonen und 24 Euro für Familien. Alle Informationen für interessierte Messebesucher gibt es auf free-münchen.de. DAV Familienfreizeit. Familien mit Kindern ab 8 Jahren lädt der Deutsche Alpenverein zum Wandern und Radeln im Winschgau ein. Vom 2. bis 4. April geht es auf kleinen Pfaden an plätschernden Bachläufen entlang. Es werden Schluchten überquert und die traditionsreichen Walwege erlaufen. Mit dem Rad geht es entlang der Etsch durch zahlreiche Apfelplantagen. Ausgangsort der Entdeckungstouren ist Naturn, was gut mit der Bahn zu erreichen ist. Räder können vor Ort ausgeliehen werden. Der Reisepreis beträgt 328 bzw. 418 Euro. Weitere Informationen gibt es auf davplus.de. Hier kann man sich auch direkt für die Freizeit anmelden. Und zu guter Letzt ein Hinweis für alle, die mit neuem Radelschwung ins Frühjahr starten wollen. Am 28. April findet von 10 bis 16 Uhr im Zenit der nächste Münchner Radelflohmarkt statt. Wer ein gebrauchtes Rad erwerben möchte, wird hier sicher fündig. Die Abgabe der Räder zum Verkauf ist am Vortag, dem 27. April.
Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die nächste Ausgabe hören Sie am Mittwoch, den 30. Mai, wie gewohnt um 17 Uhr. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sein können. Die Redaktion hatten Bernd Heckmeier und Hanna Lieb. Für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz und durch die Sendung führte sie Bettina Seifert.